2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Marisa Eckli. Was denken die Menschen in der Deutschschweiz über die römisch-katholische Kirche? Dieser Frage ist die Forschungsstelle Sotomo nachgegangen. Im Auftrag der römisch-katholischen Kirche des Kantons Zürich hat sie fast 3000 Personen befragt. Jan von Tobel aus der Nachrichtenredaktion. Zu welchem Schluss kommt diese Umfrage?
Zu einem ernüchternden, aber nicht zu einem überraschenden, wie die römisch-katholische Kirche Zürich selbst schreibt. Um den Ruf der römisch-katholischen Kirche stehe es nicht gut. Für sie ist der Hauptgrund eindeutig der Umgang mit den Missbrauchsfällen.
Was sagt die Umfrage denn dazu?
Von den befragten Katholikinnen und Katholiken finden mehr als 3/4, dass die Kirche schlecht oder eher schlecht mit den Missbrauchsfällen umgegangen ist oder umgeht. Von den Befragten, die nicht katholisch sind, finden das gar 90%.
Die Forschenden von Sotomo wollten auch wissen, wie viele Katholikinnen und Katholiken in der Deutschschweiz über einen Austritt nachdenken.
Auch da zieht die Kirche für sich ein ernüchterndes Fazit. Gut 1/4 der befragten Mitglieder gibt an, über einen Austritt nachzudenken. Ein kleiner Teil davon will mit Sicherheit austreten.
Danke für diese Informationen, Jan von Tobel. 7,4 Milliarden Franken. So hoch ist der Wert des russischen Vermögens, das die Schweiz zurzeit gesperrt hat im Rahmen der Sanktionen gegen Russland. Das sind über 1,5 Milliarden Franken mehr als vor einem Jahr, schreibt der Bund in einer Mitteilung. Der Anstieg sei auch zu einem geringen Teil auf die Sperrung von zusätzlichen Geldern zurückzuführen. Nebst dem Vermögen hat der Bund auch Liegenschaften, Luxusfahrzeuge und Kunstwerke gesperrt, ebenfalls im Rahmen der Sanktionen, und zusätzlich 7,5 Milliarden Franken der russischen Zentralbank. Die Sanktionen erlassen hat die Europäische Union, nachdem Russland den Krieg gegen die Ukraine angefangen hat. Die Schweiz hat diese mehrheitlich übernommen. Die unabhängige Beschwerdestelle für Radio und Fernsehen hat im letzten Jahr 45 Fälle neu bearbeitet. Das sei ein neuer Höchstwert, schreibt sie, und es seien 7 Fälle mehr als im Vorjahr. Und 7-mal stellte sie im Jahr 2024 eine Rechtsverletzung fest. Die 45 Beschwerden aus dem Jahr 2024 beziehen sich fast ausschließlich auf Publikationen der SRG. Primär gerügt wurden Nachrichtensendungen und andere Informationsformate, hält die Beschwerdestelle in ihrem Jahresbericht fest. Und die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.725 Punkten, plus 1,0%. Der Euro wird zu 95,39 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,22 Rappen. Und das Wetter? Am Nachmittag und morgen ist es ziemlich sonnig, mit einigen Wolkenfeldern. Es wird 12 bis 17 Grad, bei starker bis stürmischer Bise. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Adrian Huber.
Kultur kompakt.
Mit Simon Budi und folgenden Themen: Uraufführung des Stücks «Todreif» am Theater Luzern über die Landwirtschaft und die Geschichte von Verdingkindern. Dann 100 Jahre nach der Schließung der Kunstschule Bauhaus in Weimar, erneut unter Druck von rechts. Und Katharina Hagenas Roman «Flusslinien» hat Schwächen, aber auch Figuren, denen man gerne folgt. Kinder der Landstraße. So hieß ein Projekt der Stiftung Pro Juventute von den 1920er Jahren bis Anfang der 70er. Da wurden Kinder aus unterprivilegierten Verhältnissen aus ihren Familien gerissen und fremdplatziert. Oft waren das Kinder von Fahrenden, Jenischen und Sinti. Diesem üblen Kapitel der jüngsten Schweizer Geschichte widmet sich in Luzern nun ein Theaterabend. «Todreif», so heißt er. Annelies Berger war gestern verbunden mit Andreas Kloy, der an der Uraufführung war, und als erstes hat sie ihn nach diesem schönen, wenngleich auch etwas gruseligen Wort gefragt. Was bedeutet «todreif»?
Eigentlich überhaupt nichts Gruseliges. Todreif ist ein Begriff aus der Landwirtschaft. Er bezeichnet Getreide, das so erntereif ist, dass sich die Körner von selbst lösen und die Halme verdorren. Im übertragenen Sinn lässt sich das hier im Stück jetzt auf die totgeschwiegenen Familiengeschichten übertragen, dass die sich aus ihren Kapseln sozusagen lösen.
Also es geht um eine Aufarbeitung, es geht um Familiengeschichten, die ans Licht sollen.
Genau, es gibt eine junge Frau, Mathilda, sie ist 17 und sie will erfahren, was es mit ihrem Vater Celio auf sich hat. Dazu interviewt sie seinen Freund aus Kindertagen, den alten Michael. Und so wie Mathilda nun die Geschichte Stück für Stück erfährt, lernen auch wir im Publikum sie nach und nach kennen. Wir können kurz reinhören.
Mhm. Ich habe Fotos mitgebracht von Papa und dir. Schau mal, das Stöckli im Hintergrund, das sieht ganz anders aus als heute.
Ja, das haben wir ausgebaut. Aber das war vor deiner Zeit.
Wo fängt meine Zeit denn an?
Zu meiner Zeit, da musste man viel mithelfen. Das heißt, musstest. Das war einfach so. Wenn du auf einen Bauernbetrieb gelebt hast, dann musstest du mithelfen. Da gab es viel Handarbeit, Rübenputzen und solches Zeug. Und das war eine gute Sache, weil man zusammengearbeitet hat. Man war nicht allein.
Also wir haben da reingehört in eine Szene aus Todreif am Luzerner Theater. Andreas, wenn ich das richtig verstanden habe, da wird zurückgeblickt, da erzählt einer von einer vergangenen ländlichen Welt. Das klingt eigentlich friedlich.
Ja, friedvoll, ja. Auf dem Hof von diesem Erzähler, von Michaels Familie, ist Celio aufgewachsen. Aber es ist kein verklärtes Bild. Es ist keine Gotthelf-Schweiz oder eine Albert-Anker-Schweiz, die Autorin Fabienne Lehmann da auf die Bühne holt. Sondern es ist eine, in der die Bäuerinnen einander zum Beispiel den Rat weitergeben, niemals melken zu lernen. Denn wenn sie das nicht können, dann muss der Mann spätestens um 17 Uhr aus dem Wirtshaus heimkehren und in den Stall. Das ist ein sehr nüchterner Ton. Ja, es ist ein naturalistischer, nüchterner Ton. Das Bild einer ländlichen Schweiz, wie es nicht in der Tourismusbroschüre steht.
Und da spielt dann eben die Geschichte der Kinder der Landstrasse mit hinein.
Der Vater von Mathilda, eben dieser Celio, das war ein Verdingbub, also ein fremdplatziertes Kind. Er glaubte, er sei ein Waisenkind. Brutalerweise hat man diesen Kindern, die aus ihren Familien gerissen wurden, dann oft gesagt, die Eltern seien tot, auch wenn es gar nicht wahr war. Es ist ein exemplarisches Schicksal.
Also das heißt, das Stück ist dokumentarisch. Die Autorin arbeitet mit historischen Quellen.
Es hat dokumentarische Anteile, zum Beispiel amtliche Verfügungen werden zitiert oder Regeln aus dem Kinderheim. Aber die Autorin verpflichtet das zu einer sehr anschaulichen Spurensuche. Die Wahrheit kommt eben nur stückweise ans Licht und vieles bleibt auch im Ungewissen und in der Andeutung. Zum Beispiel, was die Freunde Michael und Celio wirklich verbindet. Das ist schön, weil es einerseits Spannung erzeugt, fast wie im Krimi, andererseits, weil so viele Seiten offen bleiben und auch der Imagination der Zuschauenden überlassen bleiben.
Also du scheinst angetan zu sein. Kannst du es empfehlen? Soll man hingehen?
Ja, auf jeden Fall. Es kommen dann auch noch allegorische Figuren hinzu. Die Heimat, die Historia Helvetia, das ist eine schöne Idee, aber das überlädt das Fuder dann. Das sind zwar schöne Irritationsfiguren, aber sie sind zu wenig präsent, um wirklich eine neue Perspektive zu schaffen oder inhaltlich als Gegenspieler fungieren zu können. Aber wirklich ein neuer Ton ist dieser ungeschönte Naturalismus, dieser nüchterne Naturalismus, mit dem Fabienne Lehmann die bäuerliche Welt auf die Bühne holt.
Das findet Andreas Kloy. Todreif von Fabienne Lehmann läuft im Luzerner Theater am Donnerstag wieder und noch bis Mitte Mai. Von Luzern nach Deutschland, genauer gesagt nach Dessau. Kugel, Kegel, Kubus und das in Blau, Rot, Gelb. Die Formen und Farben vom Bauhaus sind Ikonen der Moderne geworden. Das Bauhaus als UNESCO-Weltkulturerbe ist ein globaler Erfolg. Walter Gropius gründete die Kunstschule 1919. Genau heute vor 100 Jahren allerdings musste das Bauhaus in Weimar geschlossen und in Dessau neu aufgebaut werden. Hintergrund war der Rechtsruck in Thüringen 1925. Die Kunstschule wurde finanziell und politisch immer stärker unter Druck gesetzt. Heute, 100 Jahre später, kommt abermals politischer Gegenwind auf. Die AfD bläst zum Kulturkampf auch gegen das Bauhaus. Katrin Becker hat darüber mit Barbara Steiner gesprochen. Sie ist die Direktorin am Bauhaus in Dessau.
Vor ein paar Monaten, da wurde das Bauhaus von der AfD frontal angegriffen. Im Landtag von Sachsen-Anhalt ging ein Antrag ein, wonach das Bauhaus ein Irrweg der Moderne sei und eine, Zitat, globalistische Uniformität erzeugt habe. Barbara Steiner, was sollten diese Angriffe?
Im Prinzip führt man sämtliche aus deren Perspektive wahrgenommene Fehlentwicklungen auf das Bauhaus zurück. Jetzt ist es so, dass das Bauhaus damals sich ja auch ganz bewusst mit den Effekten der Industrialisierung befasst hat. Und das Ziel war, also es gab ein großes soziales Moment, also auch zu sagen, wie können wir auch mit den Schattenseiten der Moderne, die durchaus damals schon Thema waren und auch bewusst, wie können wir damit umgehen, wie können wir mit unseren Mitteln, den Mitteln, die es damals gab, eine möglichst große Qualität für möglichst viele Menschen im Wohnen erzeugen. Also genau das Gegenteil von dem, was jetzt hier als Vorwurf im Raum steht.
Nun wird die AfD vom Verfassungsschutz in Deutschland als rechtsextrem eingestuft. Die AfD versucht aber gleichzeitig auch bei der kulturellen Debatte mitzubestimmen. Wie gehen Sie denn mit solchen Angriffen um?
Die Schwierigkeit ist, dass durch solche Anschuldigungen oder Attacken, man sehr beschäftigt gehalten wird. Das ist etwas, das versuchen wir zu vermeiden, dass sozusagen jedes Hölzchen, das einem hingehalten wird, dass man auch über dieses springt. Dennoch werden ja bestimmte wichtige Herausforderungen damit auch sehr klar. Also, dass es eine Partei gibt, die ein komplett anderes Verständnis von Kultur hat, ein nationalistisch-völkisches Kulturverständnis. Das ist ein sehr ausschließendes, auch wenn man so will, weil bestimmte Dinge sollen nicht sein, andere sollen in den Vordergrund, also auch immer wieder dieses Patriotische, dieses Berufen auf die Heimat, da sind wir gefordert.
Das Bauhaus, das wurde ja schon mal vor 100 Jahren massiv unter Druck gesetzt. Damals kam der Druck von einer rechtsgeprägten thüringischen Landesregierung. Die Schule musste in Weimar geschlossen werden, sie zog nach Dessau um. Wiederholt sich hier Geschichte, wenn heute die AfD das Bauhaus so massiv unter Druck setzt?
Also ich denke nicht, dass sich Geschichte eins zu eins wiederholt, aber ich sehe, dass es einen ähnlich krisischen Weltzustand gibt, sagen wir es mal so. Also dass sehr viele Menschen verunsichert sind und das sind Phasen, in denen populistische Parteien stets erfolgreich sind, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Und das war vor 100 Jahren nicht anders.
Der konkrete Antrag im Landtag von Sachsen-Anhalt, der wurde schließlich abgelehnt. Sie konnten als Bauhaus aufatmen. Dennoch, die AfD, die hat ja bei der letzten Bundestagswahl im Februar 20,8% der Stimmen erreicht. Und sie ist damit zweitstärkste politische Kraft in Deutschland. Welche Auswirkungen hat denn der politische Rechtsruck auf die Kultur im Land? Was beobachten Sie, was beobachten Ihre Kollegen?
Nun, es hat sich schon einiges verändert, denn die AfD sitzt ja schon in den Kulturausschüssen. Das kommt ja zunächst mal alles sehr freundlich und harmlos daher, Heimatvereine. Das sind ja bei vielen Menschen sehr positiv besetzte Themen, also diese Heimat- und Traditionsverbundenheit. Diese völkischen Momente, die da auch drin stecken, das ist ja auch eine, sage ich mal, perfide Instrumentalisierung von etwas, was Menschen tatsächlich auch wichtig ist. Das kommt ja dann so durch die Hintertür.
Sagt Barbara Steiner, die Direktorin am Bauhaus in Dessau, über den Rechtsruck in der deutschen Kulturpolitik.
SRF 2 Kultur.
Familien, Familiengeheimnisse und das Erinnern. Das sind die Themen, um die sich die Romane der deutschen Schriftstellerin Katharina Hagener drehen. Hagener ist Mitte 50 und bekannt wurde sie 2008 mit ihrem Debütroman »Der Geschmack von Apfelkernen«, einem Bestseller, der auch verfilmt wurde. Jetzt ist Katharina Hageners vierter Roman erschienen. Er heißt Flusslinien und an welchem Fluss dieser neue Roman spielt, das verrät uns Literaturredaktorin Katja Schönherr.
Katharina Hagener lebt in Hamburg und dort spielt auch ihr neuer Roman Flusslinien an der Elbe. Zur Elbe haben die drei Hauptfiguren einen besonders engen Bezug. Immer wieder zieht es sie dorthin, ans Wasser. Und von dort blicken sie entweder in ihre Vergangenheit oder in ihre mögliche Zukunft. Da ist zum einen Margret. Sie ist 102. Früher war sie Stimmbildnerin. Jetzt lebt sie in einem Seniorenheim. Jeden Tag lässt sie sich in den römischen Garten bringen, eine Parkanlage an der Elbe. Und dort, mit Blick auf den Fluss, erinnert sie sich an ihre Kindheit, an den Zweiten Weltkrieg, an ihre Liebhaber. Dann ist da Arthur, der junge Mann, der Margret jeden Tag zum Park fährt. Sein Hobby ist es, Sprachen zu erfinden und den Elbstrand mit einer Metallsonde abzusuchen. Und dann ist da noch Luzi, Margrets Enkelin. Sie hat die Schule geschmissen und ist von zu Hause abgehauen. Nun übernachtet sie allein in einem Rettungsschwimmerhäuschen am Fluss. An ihrer Großmutter Margret hängt sie sehr. Poetisch und nachdenklich führt Katharina Hagener am Anfang in den Roman hinein.
Margret hat gehört, es gibt eine Sprache, die hat ein Wort für jene Stille, die eintritt, nachdem der Besuch gegangen ist. Arthur hat ihr davon erzählt. Wer sonst? Er sitzt vorne und fährt sie, wie fast jeden Tag, das kurze Stück zum römischen Garten. Vielleicht gibt es auch eine Sprache mit einem Wort für die Stille, nachdem man ausgeatmet hat. Oder für die Stille, nachdem eine Geschichte zu Ende ist. Oder bevor sie beginnt. Als Luzi eben ging, hat sie die Tür zu Margrets Zimmer lautlos zugezogen. Jedenfalls konnte Margret kein Geräusch vernehmen. Wie es wohl sein wird, wenn sie gar nichts mehr hört?
Jede der drei Figuren treibt etwas um. Die betagte Margret wartet auf den Tod. Ihr junger Fahrer Arthur hadert mit einer Schuld. Lange bleibt unklar, mit welcher. Und Luzis Schulabbruch hat einen schwerwiegenden Grund. Nach und nach erfährt man mehr über die Geheimnisse dieser drei Menschen. Kapitelweise abwechselnd blickt man in ihre Leben hinein. Von Margret etwa erfährt man, dass sie den römischen Garten deshalb so gern aufsucht, weil er von einer Frau angelegt wurde, die die Liebhaberin ihrer Mutter war. Diese Landschaftsgärtnerin hieß Else Hoffa. Sie gab es wirklich. Ihre Geschichte wird von Hagener wie ein zweiter Roman im Roman erzählt. Mit seinen 400 Seiten hat Flusslinien auch Längen. Einige Stellen sind redundant, manche Erinnerungen wirken aufgebauscht. Die größte Schwäche liegt aber in den Dialogen. Sie wirken oft gekünstelt und unecht, vor allem zwischen Luzi und Arthur, zwischen denen sich allmählich eine Freundschaft anbahnt, vielleicht auch etwas mehr. Was einen trotz dieser Mankos am Roman hält, ist, wie Hagener ihre Figuren gezeichnet hat. Margret, Arthur, Luzi, die drei sind so sympathisch, dass man wissen will, wie es mit ihnen weitergeht. Besonders das Verhältnis zwischen Margret und ihrer Enkelin berührt. Luzi will Tätowiererin werden, Margret erlaubt Luzi, an ihrem alten Körper zu üben. Den Umriss des römischen Gartens möchte sie auf ihre Haut gezeichnet bekommen. Stich für Stich kommen sich Großmutter und Enkelin nun noch näher, als sie es ohnehin schon sind. Diese menschenwarmen Szenen bleiben am Ende hängen von diesem leider nicht immer überzeugenden Buch.
Katja Schönherr war das über den neuen Roman von Katharina Hagener. Flusslinien ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Dass es laut werden kann, das gehört zum Beruf eines Orchestermusikers, einer Orchestermusikerin dazu. Es ist zumindest in gewissem Maße Teil der Kunst. Gleichzeitig ist es ein großes Gesundheitsrisiko. 3 von 4 Orchestermitgliedern haben Gehörprobleme laut einer Studie von 2019. Trotzdem ist das Thema ein Tabu. Die Journalistin Colin Holz hat umfassend dazu recherchiert, vor allem im Orchester der Oper Zürich. SRF-Musikredaktorin Elisabeth von Kallnein hat mit ihr über ihre Erkenntnisse gesprochen.
»120 Dezibel. Wenn ein Orchester so richtig Gas gibt, ist es so laut wie ein Presslufthammer. Schon die Grundlautstärke eines Orchesters liegt bei 85 bis 95 Dezibel, vergleichbar mit Großstadtverkehr. Und das mehrere Stunden am Tag, ein ganzes Berufsleben lang. Das führt häufig zu Gehörproblemen.
Gehörprobleme kann ganz Verschiedenes heißen. Eben ein Tinnitus, es kann heißen Hyperakusis, jemand hört alles zu laut, bis hin dann zu vegetativen Reaktionen, heißt die Herzfrequenz erhöht sich, der Cortisolspiegel steigt, das ist Stresshormon. Die Muskulatur verkrampft sich,
erklärt Corinne Holz. Besonders viel Lärm ausgesetzt sind Musikerinnen im Opernorchester. Orchesterklang plus Sänger und Chor, Bühneneffekte wie ein 120 Dezibel lauter Pistolenschuss, und immer mehr multimediale Effekte wie Ton- und Videoeinspielungen und Live-Verstärkung. An der Oper Zürich gibt es feste Grenzwerte für solche Effekte und klare Regeln. Sie müssen vorab getestet werden und alle Beteiligten müssen informiert werden. Corinne Holz stellt fest,
die Sensibilisierung ist da. Gleichzeitig ist der Druck da, international in der ersten Liga spielen zu können.
Und da gehören die prestigeträchtigen, groß besetzten Werke dazu, wie Der Ring von Richard Wagner. Aber
Wagner ist eigentlich zu laut für dieses Haus.
Denn für solche Schallmassen ist die Zürcher Oper eigentlich zu klein. Eine Belastung für die Orchestermitglieder. Auffällig viele hätten Gehörprobleme, sagt Holz. Die meisten würden sie verdrängen, teilweise jahrzehntelang aussitzen, mit teils heftigen Folgen, körperlich und psychisch. Darüber sprechen tun die wenigsten. Gehörprobleme seien ein Tabuthema unter Profimusikerinnen und Musikern.
Betroffene sind sehr allein. Sie können auf ihre Kolleginnen und Kollegen eigentlich nicht zählen. Wenn, redet man nur hinter vorgehaltener Hand darüber.
Es hieße, wer den Lärm nicht verträgt, ist halt im falschen Beruf. Gehörprobleme aufgrund des Berufs, ein klassischer Berufsunfall, eine Berufskrankheit könnte man meinen. Aber
für mich war frappant festzustellen, ein Musiker, eine Musikerin ist gegen das größte Berufsrisiko nicht versichert.
Denn der Grenzwert für ein Unfallereignis liegt extrem hoch, 125 Dezibel bei der SUVA. Gehörschäden, die durch den Dauerschallpegel von 85 bis 95 Dezibel entstehen, die sind nicht versichert. Das müsse sich ändern, fordern Betroffene und ihre Anwältinnen. Auch in der Prävention ist Luft nach oben. Heutzutage gibt es passgenaue Ohrstöpsel, die ein natürliches Klangbild versprechen. Aber viele Orchestermusiker nutzen sie nur an Fortissimo-Stellen. Ein Drittel der Mitglieder von Schweizer Berufsorchestern schützt sich gar nicht. Sie würden das Risiko unterschätzen und Gehörschutz gelte immer noch als unkünstlerisch, sagt Holz.
Wir sind schließlich nicht auf einer Baustelle, sondern in der Oper.
Um Gehörschutz zu normalisieren, bräuchte es schon an den Musikhochschulen Aufklärungsarbeit. Aber auch die Opernhäuser müssen handeln, findet Holz. Weniger laute Regieeffekte, mehr leise Opern mit kleineren Ensembles. In der Oper Zürich prüft eine renommierte Akustikfirma zurzeit, wie man die akustischen Bedingungen verbessern könnte. Mit einem Schallsegel zum Beispiel oder einem größeren Orchestergraben. Das macht Corinne Holz Hoffnung. Und es wäre eine Entlastung für die Ohren aller Beteiligten.
Elisabeth von Kallnein hat mit Corinne Holz gesprochen über ihre Recherche zu Gehörproblemen bei Orchestermusikerinnen und Orchestermusikern. Ja, und so viel für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon war Simon Puri. Thank you.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Der Ukraine-Krieg und die Folgen für russische Vermögen in der Schweiz. Letztes Jahr blockierte das SECO mehr Geld. Wir schlüsseln auf. Das Image der beiden Landeskirchen ist angekratzt. Warum die römisch-katholische Kirche noch schlechter abschneidet als die reformierte. Was passierte direkt nach dem Urknall? Das will das CERN in Genf mit einem neuen Teilchenbeschleuniger herausfinden. Schulstress, ADHS, Angststörungen bei Kindern. Darum kümmert sich der Entwicklungspädiater Oskar Jenny.
Ja, der Druck gehört bis zu einem gewissen Grad zum Leben, aber er ist im Moment zu gross. Oder? Und das bedeutet, den Leistungsdruck, den wir im Moment als Gesellschaft auf Kinder ausüben, den müssen wir runterkriegen.
Jenny ist Gast im Tagesgespräch um 1. Für die Sendung verantwortlich Philipp Fontana. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch Folgen für den Schweizer Finanzplatz. Hierzulande wurden Gelder eingefroren, die international sanktionierten Personen oder Unternehmen gehören. Zuständig für die Sperrung der russischen Vermögenswerte ist in der Schweiz das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Dieses hat heute Bilanz zum letzten Jahr gezogen und es zeigt sich, die Zahl der gesperrten Vermögen ist um 1,6 Milliarden Franken gestiegen, auf insgesamt 7,4 Milliarden. Frage an Bundeshausredaktor Andreas Stüdli, warum sind mehr russische Vermögenswerte blockiert worden im letzten Jahr?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben gewisse dieser gesperrten Vermögenswerte an Wert gewonnen, etwa wenn sie an der Börse angelegt waren. Und es gab auch mehrere neue Personen und Unternehmen, die auf die Sanktionsliste aufgenommen wurden. Allerdings wurden andere auch gestrichen. Der wichtigste Grund für die Zunahme sind aber Ermittlungen. Da sind neue Vermögenswerte aufgefunden worden. Und das vor allem in einem einzigen Verdachtsfall. Im letzten August wurde bekannt, dass über 1 Milliarde Franken Gelder superprovisorisch blockiert wurden. Bei diesen Geldern, eben in der Höhe von über 1 Milliarde Franken, besteht laut Zeitungsberichten der Verdacht, dass sie dem russischen Oligarchen Suleyman Kerimov gehören könnten.
Und was lässt sich zu diesem Suleyman Kerimov sagen?
Er war in der russischen Politik aktiv und soll als Unternehmen ein Vermögen von mehreren Milliarden Franken angehäuft haben. Über seine mutmaßlichen Vermögenswerte hier in der Schweiz gibt es bisher keine bestätigten Informationen. Der Fall zeigt aber auf, wie schwierig es für die Schweizer Behörden ist, solche Gelder zu sperren. Die Bundesanwaltschaft, die ermittelt, weil nachgewiesen werden muss, dass diese superprovisorisch blockierten Gelder in der Höhe von über 1 Milliarde Franken auch wirklich Suleyman Kerimov gehören. Das SECO hat heute mit Verweis auf dieses laufende Verfahren der Bundesanwaltschaft keine weiteren Angaben dazu gemacht.
In der EU läuft die Diskussion, dass die international gesperrten Gelder der russischen Zentralbank der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Wie sieht das in der Schweiz aus?
Ja, in der Schweiz wird das bisher nicht gemacht. Auch hier sind in der Schweiz sind über 7 Milliarden Franken der russischen Zentralbank gesperrt. Allerdings werden diese Gelder in der Schweiz nicht zentral verwaltet, sondern sie befinden sich auf Konten bei Geschäftsbanken. Deshalb stünden keine Gewinne zur Verfügung, die man der Ukraine überweisen könnte, so wie in der EU, wo sie in einer Zentralbank gespeichert sind. Das hat der Bundesrat schon in einer Stellungnahme auf einen Vorstoß von SP-Nationalrat Fabian Molina festgehalten. Das SECO hat aber heute bestätigt, dass die Diskussion um diese Zentralbankengelder noch nicht abgeschlossen sei und international koordiniert werden müsse. Bis jetzt gibt aber die Schweiz von diesem Geld nichts an die Ukraine, so wie die EU. Dann gibt es einen weiteren wichtigen Unterschied, weshalb die Schweiz vielleicht etwas weniger strenger ist als die EU. In der EU müssten Finanzberater Sorgfaltspflichten zur Geldwäschereibekämpfung einhalten. In der Schweiz sind solche Anläufe für Sorgfaltspflichten für Anwälte und Notare stets gescheitert. Im Vergleich mit der EU würde ich insgesamt sagen, die Schweiz, die ist in Sanktionen bisher keine Vorreiterin. Sie geht aber Verdachtsfällen nach. Das zeigt die Zunahme der gesperrten Gelder, die heute bekannt gegeben wurde.
Andreas Stüdli hat zusammengefasst. Besten Dank. Und jetzt zu Marisa Eckli. Sie hat die Meldungen des Vormittags.
Eine neue Volksinitiative will in der Schweiz eine bezahlte Elternzeit nach der Geburt eines Kindes. Beide Elternteile sollen je 18 Wochen bezahlten Urlaub erhalten. Die Elternzeit soll den heutigen Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub ersetzen und sie soll aus der Erwerbsersatzordnung bezahlt werden. Hinter der Vorlage stehen Vertreterinnen und Vertreter von SP, Grünen, GLP und der Mitte. Sie haben nun 1,5 Jahre Zeit, um die nötigen 100'000 Unterschriften zu sammeln. Nach dem Untergang der Grossbank Credit Suisse gab es Kritik an der Finanzmarktaufsicht FINMA. Nun reagiert die FINMA, wie sie selber schreibt, sie passe ihre Organisation an und stelle sich den künftigen Herausforderungen. Insbesondere gebe es häufigere Kontrollen direkt bei den Banken und Versicherungen. Gleichzeitig gibt die FINMA bekannt, dass die stellvertretende Direktorin Birgit Ruttishauser nach 9 Jahren die Finanzmarktaufsicht verlässt. Um den Verkehr vor dem Gotthardtunnel in den Griff zu bekommen, gibt es im Kanton Uri auch in diesem Frühling wieder Massnahmen. Das Staumanagement wird ab diesem Freitag wieder umgesetzt, wie die Urner Kantonspolizei mitteilt. Das heißt unter anderem, wenn der Stau vor dem Gotthard mehr als 3 Kilometer lang ist, werden die Autobahneinfahrten in Göschenen und Wassen gesperrt. Dies, um den Ausweichverkehr zu reduzieren. Die Massnahmen gelten so lange, bis die Straße über den Gotthardpass geöffnet wird, also bis Mitte Mai. Am Flughafen Zürich werden die Lärmgebühren erhöht. Das heißt, unter anderem müssen Fluggesellschaften, die am späten Abend in Zürich starten oder landen, künftig einen höheren Nachtzuschlag zahlen als bisher. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat die neuen Gebühren genehmigt. Sie sollen spätestens ab 2027 gelten, wie das Amt mitteilt. Beantragt hatte die Gebührenerhöhung der Flughafen selber. Er will damit erreichen, dass die Fluggesellschaften verspätete Ankünfte oder Abflüge vermeiden und dass sie leisere Flugzeuge einsetzen. Die unabhängige Beschwerdestelle für Radio und Fernsehen hat im letzten Jahr 45 Fälle neu bearbeitet. Das sei ein neuer Höchstwert, schreibt sie. Und es seien 7 Fälle mehr als im Vorjahr. Und 7-mal stellte sie im Jahr 2024 eine Rechtsverletzung fest. Die 45 Beschwerden aus dem Jahr 2024 beziehen sich fast ausschließlich auf Publikationen der SRG. Primär gerügt wurden Nachrichtensendungen und andere Informationsformate, hält die Beschwerdestelle in ihrem Jahresbericht fest. Gestern hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu einen neuen Chef des Inlandgeheimdienstes vorgestellt. Heute nun hat er die Ernennung von Eli Sharvit, einem früheren Marinekommandanten, wieder zurückgezogen. Netanyahu lässt mitteilen, dass er nach reiflicher Überlegung beabsichtige, auch andere Kandidaten in Betracht zu ziehen. Einen Grund dafür nennt er nicht. Das oberste Gericht Israels hatte die Absetzung des bisherigen Geheimdienstchefs vorübergehend gestoppt. Es entscheidet nun, ob sie rechtmäßig war. Und noch der Blick auf das Wetter. Am Nachmittag und morgen ist es mit einigen Wolkenfeldern ziemlich sonnig. Heute gibt es mit starker bis stürmischer Bise rund 12 Grad. Morgen mit mäßiger Bise um 15 Grad. Im Süden ist es mit vielen Wolken nur zum Teil sonnig. Speziell im Südwallis fällt in den Bergen auch etwas Schnee. Im Tessin gibt es rund 16 Grad.
Welchen Stellenwert haben die Landeskirchen in der Schweiz? Wie sieht die Bevölkerung die römisch-katholische Kirche und wie die reformierte? Um es kurz zu machen, die Mehrheit der Bevölkerung gibt beiden Kirchen schlechte Noten. Die römisch-katholische Kirche kommt in der repräsentativen Umfrage noch schlechter weg als die reformierte. Frage an Religionsredaktorin Nicole Freudiger. Warum schneidet die römisch-katholische Kirche noch schlechter ab als die reformierte?
Ja, es ist schnell gesagt, das sind die altbekannten Themen. Der Umgang mit dem Missbrauchsskandal steht ganz zu oberst. Dann sind es religiöse Positionen, zum Beispiel die Haltung zur Abtreibung, zur Homosexualität, die Diskriminierung von Frauen, weil die immer noch nicht Priesterinnen werden dürfen, und die hierarchischen Strukturen. Relativ weit hinten kommen dann auch noch die Kirchensteuern. Und all diese Themen führen dann dazu, dass nur gerade 15% der Befragten die römisch-katholische Kirche positiv bewerten. 15%. Demgegenüber sind es satte 65%, die sie als negativ bewerten, also über 2/3, und der Rest wusste es nicht so richtig oder war neutral. Und die römisch-katholische Kirche, die kommt nicht einfach nur schlecht weg bei der grossen kirchenfernen Mehrheit, nein, sogar fast 40% der eigenen Mitglieder bewerten die Kirche als negativ.
Und wie erklären Sie sich, dass die römisch-katholische Kirche auch bei den eigenen Mitgliedern nicht viel besser abschneidet als in der Gesamtumfrage?
Ja, ich denke, gerade diejenigen, die sich mit der Kirche identifizieren, hat dieser Missbrauchsskandal besonders getroffen. Und dann kommt auch noch dazu, dass viele Katholikinnen und Katholiken progressiver sind als die Lehrmeinung aus dem Vatikan, als Rom. Und die wünschen sich eben gerade bei der Frauenordination, bei der Hierarchie, dem Umgang mit Homosexuellen und Geschieden schon länger einen Wandel. Und der kommt einfach nicht voran. Und einfach damit wir diese Kritik an der römisch-katholischen Kirche richtig einordnen können, noch schnell der Vergleich mit der reformierten Kirche. Da sieht es so aus, ein Drittel sehen die reformierte Kirche positiv, ein Fünftel negativ und der Rest ist unentschieden. Also das heißt, es gibt mehr positive Stimmen und es gibt viel mehr indifferente Stimmen gegenüber der reformierten Kirche.
Bleiben wir bei dieser reformierten Kirche. Was stört die Leute denn an ihr?
Ja, da geht es weniger um Positionen oder Kirchenlehre, sondern eher darum, dass die Kirche einfach schlicht keine Rolle mehr spielt im Leben der Befragten. Also fehlende Relevanz war einer der Gründe, warum die Leute austreten zum Beispiel. Aber auch hier kritisieren die Befragten den Umgang mit sexualisierter Gewalt. Da hinkt die reformierte Kirche bei der Aufarbeitung ja noch hinterher. Und auch hier werden veraltete Positionen moniert. Und, das fand ich interessant, die Diskriminierung von Frauen. Und da zeigt sich, dass die Leute zum Teil gar nicht mehr zwischen den verschiedenen Landeskirchen unterscheiden, weil Frauen sind eigentlich in der reformierten Kirche schon lange gleichberechtigt.
Das sind ja vernichtende Ergebnisse dieser Umfrage. Wie reagieren denn die Verantwortlichen?
Ja, sie haben alle zunächst mal betont, dass sie nicht überrascht seien. Die römisch-katholische Kirche des Kantons Zürich hat ja die Studie in Auftrag gegeben. Durchgeführt hat sie das bekannte Meinungsforschungsinstitut Sotomo. Und diese Verantwortlichen, ja, die sagten, die Resultate seien schon nicht angenehm. Und ich habe dann nachgefragt, und zwar bei Luis Varandas, der ist Generalvikar, also Stellvertreter des Bischofs in Zürich. Und der sagte auf Nachfrage:
Es ist hart, aber man muss es nehmen und man darf sich jetzt auch nicht zu fest erschlagen lassen von so einem Ergebnis, sondern man muss das als Auftrag nehmen. Mit dem können wir arbeiten, mit dem müssen wir arbeiten.
Und schaffen, das heisst hier, die Verantwortlichen haben auch die positiven Seiten betont. Zum Beispiel, dass das soziale Engagement der Kirche sehr geschätzt wird. Auch von Leuten, die das zum Teil gar nicht nutzen oder gar nicht mehr Mitglied sind in der Kirche. Zum Beispiel Seniorencafés oder das Engagement für Leute mit Beeinträchtigung oder Geflüchtete. Aber, jetzt kommt mein Aber, ob das reicht, um diese negativen Punkte aufzuwiegen, das wage ich etwas zu bezweifeln, weil das fand ich auch interessant in der Studie. Es gibt viele negative Emotionen gegenüber dieser römisch-katholischen Kirche. Die Leute sind enttäuscht, wütend und frustriert. Und das sind vor allem die Konfessionslosen, aber eben auch diejenigen, die noch Mitglied sind in den Kirchen.
Nehmen wir das alles zusammen. Was können die beiden Landeskirchen tun, um ihren Ruf wiederherzustellen?
Ja, ihre Devise ist Gutes tun und darüber reden. Und Studienautor Michael Herrmann betont auch, dass das Thema römisch-katholische Kirche so emotional aufgeladen sei, das sei auch eine Chance. Aber das Problem ist, dass die Verantwortlichen in der Schweiz bei den meisten Kritikpunkten gar nichts tun können. Also Frauenpriestertum, Hierarchie, Umgang mit Homosexualität, Sexualmoral, das alles wird in Rom entschieden und da ist schlicht nicht absehbar, dass sich da grundlegend was ändert. Beim Missbrauch, da gibt es ein echtes Bemühen, den aufzuarbeiten und die Prävention voranzutreiben, aber es gibt eben auch Rückschläge. Und ich habe deshalb bei Raphael Meyer nachgefragt, das ist sozusagen der Regierungspräsident der katholischen Kirche Zürich. Ich habe ihm nachgefragt, ob er denn wirklich daran glaube, dass der Ruf wieder verbessert werden könne.
Ein wichtiger Lehrer der Kirche ist, die Hoffnung stirbt nie. Und von dem her, ja, ich bin hoffnungsvoll, weil es hat viele positive Aspekte, die Menschen nach wie vor mit der Kirche verbinden und darauf müssen wir jetzt konsequent aufbauen und diese Sachen ins Zentrum rücken.
Und wenn wir bei der Hoffnung sind, dann ist bei mir halt die Frage, ob das dann nicht ein frommer Wunsch ist. Ich denke, bei vielen ist der Ruf der römisch-katholischen Kirche wirklich nachhaltig ruiniert. Und ob es bei denen, die noch so auf der Kippe stehen, reicht, wenn man das soziale Engagement noch mehr betont, das möchte ich zumindest bezweifeln.
Einordnungen von Religionsredaktorin Nicole Freudiger. Besten Dank. So geht es weiter im Rendezvous. Der chinesische Riesenhafen in Peru, wie das Nachbarland Chile darauf reagiert. Und wenn man die Folgen des Kriegs nicht nur in den Medien sieht, zum Beispiel an den Wintermilitärweltspielen in Engelberg, zum Beispiel beim deutschen Bundeswehrsoldaten Mike Mutschke.
Ich wurde dreimal reanimiert, lag mehrere Wochen im Koma, war linksseitig komplett gelähmt gewesen.
Unsere Reportage aus Obwalden. Ja, jetzt geht es um die kleinsten Teile überhaupt, um das ganz Große zu verstehen. Wir gehen an CERN nach Genf. Dort betreibt die Europäische Organisation für Kernforschung physikalische Grundlagenforschung. Seit Jahrzehnten untersuchen dort Fachleute die Grundkräfte der Physik und wie Materie aufgebaut ist. Ihre Erkenntnisse treiben Entwicklungen in verschiedensten Gebieten voran. Frage an Wirtschaftsredaktor Pascal Lago, wie sieht denn diese Grundlagenforschung konkret aus?
Die Forschenden möchten herausfinden, wie das Universum entstanden ist, also und woraus es besteht, was die kleinsten Teilchen sind. Und dafür benutzen sie den 27 Kilometer langen Teilchenbeschleuniger. Dort drin drehen ganz kleine Teilchen ihre Runden und werden auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Dann prallen sie aufeinander und die Forschenden schauen, ob sie dank der Kollision noch kleinere Teile finden. So haben sie zum Beispiel auch schon das sogenannte Higgs-Teilchen gefunden, das schon kurz nach dem Urknall im Universum war. Vom CERN profitieren aber nicht nur Physikerinnen, Physiker, sondern auch die Wirtschaft und Gesellschaft. So wurde am CERN zum Beispiel das WWW, das World Wide Web, erfunden. Und auch die Krebstherapie wird vorangetrieben, dank Lasertechnologien, die im CERN entwickelt werden.
Zurzeit wird der bestehende Teilchenbeschleuniger erweitert. Pascal Lager war für uns vor Ort, hat sich die Anlage angeschaut.
Das Forschungszentrum CERN, es ist riesig. Eine Stadt in der Stadt im Norden von Genf. Rund 9000 Forschende arbeiten dort. Man muss mit einem Auto oder E-Bike von einem Gebäude zum nächsten fahren. In so einem Gebäude steht der Ingenieur Samer Yemin und zeigt an einem Ersatzteil, wie der Teilchenbeschleuniger von innen aussieht. Wir schauen in die Röhre rein, wo später die Teilchen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Die Röhre ist vom Durchmesser her etwa halb so groß wie ein Mensch.
Let's say one of the hollowest places in the universe is inside the beam pipe of CERN, because we don't want the beam to interact with any gas or any other component.
Das Innere des Teilchenbeschleunigers sei einer der leersten Orte des Universums. Wenn dann mal in Betrieb, sei dieses Vakuum notwendig, damit die Teilchen, die mit fast Lichtgeschwindigkeit herumsausen, nicht mit irgendeinem Gas oder mit etwas anderem in Kontakt kommen. Dafür hat es ganz viele Kabel und kleine hohle Röhren. Samer Yemin sagt, dass viele Apparate auch mit dem superflüssigen Helium zu tun hätten, das später reingepumpt werde.
The superfluid helium to cool down, and then this line is connected to compressors, expansions, a very big infrastructures.
Das Helium und die Kompressoren, die brauche es, um den Teilchenbeschleuniger herunterzukühlen, auf minus 271 Grad. Das ist kälter als im Weltall und nahe am absoluten Nullpunkt. Der Teilchenbeschleuniger, der müsse innen drin so kalt sein, damit keine Energie verschwendet wird. Von all den Röhren im Teilchenbeschleuniger ist die wichtigste ganz in der Mitte. Dort, wo die eigentlichen Teilchen beschleunigt werden, das hat gerade mal einen Durchmesser so groß wie eine Hand. Alles andere ist dafür da, zu stabilisieren, zum Kühlen oder um ein Vakuum zu erzeugen, damit mit Hilfe von Magneten die kleinen Teilchen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und aufeinanderprallen können.
Pascal Lago, ja, wir haben es in Ihrem Beitrag gehört, der bisherige Teilchenbeschleuniger ist 27 Kilometer lang. Jetzt plant das CERN einen neuen Beschleuniger, der noch viel größer ist, ein ringförmiger Tunnel, 91 Kilometer lang, Kostenpunkt 15 Milliarden Franken. Wozu braucht das CERN diesen neuen Teilchenbeschleuniger?
Die Forschenden wollen mehr Teilchen pro Sekunde kollidieren lassen und noch kleinere Teilchen finden. Und damit das gelingt, brauche es einen größeren Teilchenbeschleuniger mit mehr Energie. Also das sagt zumindest das CERN. Die Forschenden argumentieren, dass das nötig sei, wenn Europa und die Schweiz im Bereich der Teilchenphysik führend bleiben möchten. So plant zum Beispiel auch China so einen großen Teilchenbeschleuniger.
Wie gesagt, die neue Anlage kostet 15 Milliarden Franken. Wer soll das bezahlen?
Vor allem die europäischen Mitgliedstaaten des CERN, da ist die Schweiz auch dabei. Der Großteil soll über das reguläre jährliche CERN-Budget finanziert werden, also Jedes Jahr zahlen die Mitgliedsländer schon heute einen Beitrag. So kommen insgesamt pro Jahr 1,2 Milliarden Franken zusammen. Die 15 Milliarden Franken für den neuen Teilchenbeschleuniger, diese Kosten, die werden nicht auf einmal gezahlt, sondern über 12 Jahre verteilt. Und die Schweiz würde einen Anteil von rund 4% bezahlen. Das wären dann 585 Millionen Franken, aber eben über 12 Jahre verteilt.
Der neue Teilchenbeschleuniger braucht laut der Umweltorganisation NOE 21 so viel Strom wie der öffentliche Verkehr der Schweiz in einem Jahr. Wie ist das zu rechtfertigen angesichts des sowieso steigenden Strombedarfs von Wirtschaft und privaten Haushalten?
Also zuerst einmal muss man sagen, dass die Umweltverbände das berechnet haben. Sie gehen von 4 Terawattstunden pro Jahr aus. Das CERN selber liefert heute andere Zahlen. Die Rede ist von maximal 1,8 Terawattstunden. Das wäre dann also nur knapp halb so viel wie der gesamte öffentliche Verkehr der Schweiz. Aber ja, der Stromverbrauch so eines Teilchenbeschleunigers ist nicht wegzureden. Die Forschenden am CERN arbeiten dafür auch an stromsparenden Technologien. Sie wollen im Beschleuniger so wenig Energie wie möglich verschwenden, und diese Technologien finden dann auch in der Privatwirtschaft wieder Anwendung. Und das CERN rechnet heute vor, rechtfertigt sich auch und sagt, dass pro investiertem Franken rund 1,50 Franken an Wirtschaft und Gesellschaft zurückfließen, also besonders Genf und die Schweiz profitierten, weil die lokale Wirtschaft angekurbelt werde, aber auch, weil viele Forschende in die Schweiz kommen und immer wieder auch in der Privatwirtschaft dann landen.
Information von Wirtschaftsredaktor Pascal Lago. Vielen Dank. Rendezvous 9 Minuten vor 1. Die US-Regierung will morgen flächendeckend neue Importzölle einführen. Diese Zölle sind Teil eines Handelskriegs, der sich auch gegen China richtet. Die USA stören sich an Chinas wachsendem Einfluss auf dem amerikanischen Doppelkontinent, insbesondere in Südamerika. Denn Südamerikas Handelsvolumen mit China hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Möglich machen dies neue Häfen der Superlativ an den Pazifikküsten von Peru und Chile. Teresa Delgado.
Der Chancay-Hafen in Peru, gelegen nördlich von Lima. Es ist ein Hafen der Superlative. Über 100 Fußballfelder groß. Größte Containerschiffe können in Chancay fast vollautomatisch an- und ablegen. Dieser Hafen ist sehr wichtig für Peru, denn er kurbelt die Wirtschaft an. Rund um den Hafen werden Eisenbahnen gebaut, denn Chancay wird ein großer logistischer Hub sein für Südamerika. Gold und Kupfer aus Peru, aber auch Eisenerz und Soja aus Brasilien sollen über den peruanischen Hafen in Richtung China verschifft werden, sagt Mario de las Casas von Chinas Schifffahrtsunternehmen COSCO im chinesischen Staatsfernsehen. Gebaut wurde Chancay mit chinesischen Geldern in der Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar. Eine Rieseninvestition, nicht ohne Grund. Der neue Hafen verkürzt die Reisezeit von Südamerikas Pazifikküste nach China. Die Überfahrt bis Shanghai dauerte bisher mit Umwegen über andere Häfen, unter anderem wegen Containerstaus, bis zu 40 Tage. Neu sind es nur noch 23, erklärt der COSCO-Repräsentant. Der Hafen in Chancay ermöglicht erstmals einen direkten Transport über den Pazifik, ohne Zwischenstopps in Mexiko oder Kalifornien. Weniger gerne hört man dies in Perus Nachbarland Chile. Chile ist nicht nur der größte Kupferproduzent der Welt, das Land mit der fast 6.500 Kilometer langen Pazifikküste war bisher das südamerikanische Land mit den meisten und den modernsten Häfen der Region. Das hat sich mit Chancay nun schlagartig geändert. Nur wenige Wochen nach der Eröffnung des peruanischen Riesenhafens gab die chilenische Regierung bekannt, den größten Hafen Chiles ausbauen zu wollen. Der Hafen von San Antonio, gelegen rund 1,5 Autostunden entfernt von Chiles Hauptstadt Santiago. Der Ausbau des Hafens von San Antonio ist wichtig. Wir vergrößern den Hafen in 4 Etappen. Wir hoffen, dass der erste Teil im Jahr 2036 in Betrieb gehen kann. Er wird die Kapazität von 1,5 Millionen Containern pro Jahr haben, was auch der Kapazität des Hafens von Chancay entspricht, sagt Chiles Transportminister Juan Carlos Muñoz bei einer Pressekonferenz in Santiago. Und er betonte dabei, die beiden Häfen Chancay und San Antonio seien keine Konkurrenz.
Tener un puerto que es capaz de poder recibir barcos de gran escala.
Der Hafen von Chancay in Peru und unserer in Chile bei San Antonio ergänzen sich. Es macht die südamerikanische Küste für die größten Containerschiffe attraktiver. Ich sehe den Hafen von Chancay nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Die Häfen können einander komplementieren, damit es nirgendwo zu einem Containerstau kommt. Das verbessert die Wettbewerbsfähigkeit beider Länder, so Chiles Transportminister. Neben Kupfer exportiert Chile auch Wein, Kirschen und Blaubeeren in Richtung China. Es ist gut möglich, dass sowohl der Riesenhafen in Peru als auch der in Chile künftig stark beansprucht werden. Für die meisten südamerikanischen Länder ist China inzwischen der wichtigste Handelspartner, noch vor den USA. Diese Handelsbeziehungen dürften sich noch intensivieren, wenn Chile damit anfängt, seine Lithiumvorkommen abzubauen und zu exportieren. Sie gehören zu den größten der Welt. Aus südamerikanischer Sicht machen engere Handelsbeziehungen mit China Sinn. Die USA sind mit Donald Trump und seiner Handels- und Zollpolitik zu einem wechsellaunigen Handelspartner geworden. Und das Mercosur-Abkommen mit der Europäischen Union wartet wegen eines innereuropäischen Streits immer noch darauf, in Kraft zu treten. Derweil baut Südamerika seine Pazifikhäfen aus und orientiert sich Richtung Westen. Nach China.
Die Gefahr eines Krieges ist wieder realer geworden. Dagegen wappnet sich Europa, rüstet auf, auch die Schweiz. Mehr Waffen, mehr Munition, größere Heere erhöhen aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass es im Ernstfall mehr tote, verletzte oder traumatisierte Soldaten gibt. Doch in den Diskussionen um Aufrüstung sind die potenziellen Opfer kaum Thema. Das müssen sie aber sein, hat Matthias Baumann den internationalen Wintermilitär-Weltspielen gehört, die letzte Woche in der Zentralschweiz stattfanden. Bei den Wettkämpfen haben auch sogenannt einsatzversierte Soldaten teilgenommen.
Mike Mutschke ist als Skirennfahrer am Start. Die Slalomtore sind gesteckt, die Piste in Engelberg bereit. Er hat ein Ziel für sein Rennen.
Ein heiles und gesundes Ankommen.
Nur das. Der deutsche Bundeswehrsoldat kam weder heil noch gesund aus seinem Einsatz in Afghanistan zurück. Er wurde 2010 in einem Gefecht mit den Taliban in der Nähe der Stadt Kunduz verwundet. Drei Kameraden starben. Eine Sprengfalle verletzte Mutschke lebensgefährlich, riss ihm die linke Gesichtshälfte weg.
Ich wurde dreimal reanimiert, lag mehrere Wochen im Koma, war linksseitig komplett gelähmt gewesen.
Aber er überlebte. Mike Mutschke hat Dutzende Operationen hinter sich. Sein Gesicht ist rekonstruiert, der linke Arm blieb gelähmt. Das sei nun mal das gefährliche Ende vom Gewehr, sagt er. Jetzt fährt er Slalom. Er ist Parasportler und immer noch im Sold der Bundeswehr. Dass Mike Mutschke an den internationalen Winterspielen in Engelberg Skirennen fährt, hat auch mit Harald Dobmeier zu tun. Er tat Entscheidendes, dass der Parasport in die Militärwettkämpfe integriert wurde. Denn Sport verschaffe versehrten Soldaten Ziele, gebe Selbstbewusstsein zurück, sei wichtig bei der Rehabilitation. Oberstleutnant Dobmeier half, Strukturen aufzubauen, wie sich die Bundeswehr um solche Soldaten kümmern soll.
Wie kann man sie wieder auffangen? Was für Programme muss man starten? Welche Strategie entwickelt man, um sie weiter zu integrieren in die Gemeinschaft? Und da, denke ich mal, haben wir jetzt einen anständigen Grundstock und der muss weiter sich ausbauen und entwickeln.
Und Dobmeier sagt weiter: Durch den Krieg in der Ukraine, die fragiler gewordene Sicherheit Europas, durch Aufrüstungsabsichten sei das Bewusstsein gestiegen, dass sich eine Armee um versierte Soldaten kümmern müsse.
Man merkt es schon bei der einen oder anderen Armee in Europa, dass sie ein System jetzt entwickeln, weil sie genau darauf aufmerksam gemacht wurden und sagen, was machen wir mit diesem Klientel? Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir diese auffangen und nicht fallen lassen, sondern bei uns in der Gemeinschaft behalten.
Der Soldat, der im Gefecht getroffen wird, verliert innerhalb eines Wimpernschlags seine Bedeutung, seine Fähigkeiten, seine Gesundheit oder sogar sein Leben. Dieses Risiko gingen Soldaten bewusst ein, sagt Oberstleutnant Christian Lützkendorf, der bei der Bundeswehr für das Gesundheitsmanagement zuständig ist. Aber als Gegenleistung für die Opferbereitschaft müsse die Armee den Soldaten Sicherheit bieten.
Wenn der schlimmstmögliche Fall eintritt und ein schwerer Gesundheitsschaden da ist, dass man dann nicht zurückgelassen wird, sondern dass sich die Streitkräfte nach wie vor darum kümmern und am Ende sagen, du hast alles gegeben, jetzt geben wir dir ganz viel zurück.
Das sei wichtig für die Einsatzbereitschaft. Wer aufrüste, müsse auch an die Folgen denken. Deutschland hat Konzepte und Programme, wie man sich um versehrte Soldaten kümmert. Und wie ist das bei der Schweizer Armee? Divisionär Sherman Seber ist als Chefin internationale Beziehungen in Engelberg bei den Winterspielen dabei. Sie sagt:
Wir haben den psychologisch-pädagogischen Dienst, wir haben auch die Ärzte. Und was vor allem eben dann ganz wichtig ist, ist, dass man ein persönliches Netzwerk hat.
Und der psychologisch-pädagogische Dienst der Schweizer Armee sei international vernetzt.
Da werden Erfahrungen ausgetauscht, damit man eben auch etwas mehr darüber weiß und damit man auch versteht.
Versteht, was es bedeutet und was zu tun ist, kehren Armeeangehörige versehrt aus Einsätzen zurück. Doch ein explizites Konzept, eine Strategie dafür kennt die Schweizer Armee nicht. Sie kämpft aber auch nicht wie die Bundeswehr in Afghanistan. Sie muss sich nicht um Soldaten wie Mike Mutschke kümmern. Käme dennoch jemand zu Schaden, bei einem Einsatz für Friedensförderung im Ausland beispielsweise, wäre für ihn gesorgt, so das VBS. Mike Mutschke macht sich im Schneetreiben in Engelberg für den Slalom bereit.
Ich freue mich riesig, dass ich überhaupt dabei sein kann, dass ich die Möglichkeit mitbekommen habe.
Weil das für ihn nicht selbstverständlich ist. Mike Mutschke nimmt seine Ski, richtet Skibrille und Helm.
Eins nach eins, gleich im ersten und vierten. Immer mehr Kinder haben Verhaltensstörungen oder Entwicklungsprobleme. Am Kinderspital Zürich beträgt die Wartezeit für eine Abklärung ein Jahr. Was sind die Gründe für die wachsende Krise und was brauchen Kinder wirklich von ihren Eltern, um sich gut entwickeln zu können? Oskar Jenn ist Arzt am Zürcher Kinderspital. Wir reden mit ihm im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Marisa Eckel.
Die Schweiz ließ bisher 7,4 Milliarden Franken an russischem Vermögen sperren. Das zeigen aktuelle Zahlen des Bundes. Und dieser schreibt dazu, das seien über 1,5 Milliarden Franken mehr als vor einem Jahr. Nach der Geburt eines Kindes sollen beide Elternteile einen bezahlten Urlaub erhalten, und zwar je 18 Wochen. Das will eine neue überparteiliche Volksinitiative. Diese Elternzeit soll den Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub ersetzen. Nun haben die Initiantinnen und Initianten ein Jahr Zeit, um die nötigen 100.000 Unterschriften zu sammeln. Um den Ruf der römisch-katholischen Kirche steht es in der Deutschschweiz nicht gut. Zu diesem Schluss kommt die römisch-katholische Kirche des Kantons Zürich selbst und aufgrund einer Umfrage bei rund 3.000 Personen aus der Deutschschweiz. Sie sieht den Grund dafür.